wenn ich gesagt habe, in diesen ganzen Schuldzuweisungen, wenn ich mich mal gewehrt habe und gesagt habe, aber ich kann doch zu Papa ziehen, ich könnte doch zu Papa gehen oder zu Oma und Opa, dann hat sie immer gesagt, nee, die wollen dich nicht. Die wollen dich nicht.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Ich habe heute einiges vor mit meinem Gast und freue mich sehr auf unser Gespräch. Bevor ich mitteile, worüber wir heute sprechen, würde ich gern einmal vorab schon eine kleine Triggerwarnung hier platzieren wollen. Das wird eine Folge, die es in sich hat. Es geht um innerfamiliäre Gewaltstrukturen. Das heißt, bitte gut aufpassen und gut auf sich Acht geben und wenn es nicht geht, einfach nicht weiter zuhören. So, das einmal vorweg. Jetzt zu dem wichtigen Teil. Mein Gast heute ist Mina. Und Mina, ich freue mich sehr, dass wir beide das heute zusammen machen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und nochmal ganz kurz eine kleine Anmerkung. Wir nehmen heute wieder auf Distanz auf. Es ist immer noch Corona. Das heißt, es ist im Moment einfach das Mittel der Wahl. So, jetzt aber. Mina, schön, dass du da bist.
Hey, Denise, schön, dass ich da sein darf. Und ich könnte mir keinen Menschen vorstellen, mit dem ich das lieber aufnehmen würde als mit dir.
Oh. Das ist aber wirklich richtig schön, dass du das sagst. Ich habe mich sehr gefreut über deine Zusage, dass wir diese Folge zusammen machen. Und Mina, bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen und dergleichen, glaube ich, macht es einmal Sinn, dass du vielleicht ganz kurz mal sagst, wer du bist und was du so machst.
Ja, ich bin Mina, ich bin 29 Jahre alt, schneide für mein Leben gerne Haare. Bin auch immer noch sehr gerne am Theater oder hinter den Bühnen. Ich habe das große Glück, dass ich Bonusmama von zwei wunderbaren Kindern bin und eine ganz, ganz tolle kleine Familie habe.
Ja, und du bist verheiratet seit kurzem. Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Wir sprechen heute, ich hatte es schon eingangs gesagt, über das Thema innerfamiliäre Gewaltstrukturen und hier im Besonderen Gewalt erlebt durch die Mutter. Warum ich das Thema so wichtig finde und weshalb ich auch schon sehr, sehr lange überlege, dieses Thema im Podcast zu platzieren, ist, weil ich in der Vergangenheit durch die Arbeit, die ich mache und dergleichen, immer wieder feststelle, dass das sehr viele Menschen sehr beschäftigt und dass sozusagen Gewalt durch die eigene Mutter etwas ist, was vermeintlich bekannt ist, aber eigentlich nicht so wirklich. Das heißt, wir wissen, dass es das gibt, aber wir reden da eigentlich nicht so richtig viel drüber, was super, super schade ist für die Menschen, die es betrifft. Denn das hat ja schon auch was mit Sichtbarkeit zu tun. Und ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es gibt sehr viele, viele wichtige Themen. Bitte nicht jetzt denken, wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich für immer nur auf diesen Teilbereich. Aber für heute werden wir das tun. Und Mina, du hast zugesagt für dieses Gespräch. Und wenn du das hörst, innerfamiliäre Gewaltstruktur und im Besonderen hier durch die Mutter. Erst einmal vorweg, wenn ich sage deine Mutter, ist das eine Begrifflichkeit, die für dich so stimmt? Oder würdest du sagen, nee, also ich würde es so nicht nennen?
Genau, also ich würde es so tatsächlich nicht nennen, weil ich das wahnsinnig große Glück, wirklich, kann man nicht anders sagen, habe, dass ich eine wunderbare Stiefmutter habe. Und für mich ist das meine Mutter, wenn man das so nennen kann. Genau, also wenn ich Mama sage, dann meine ich schon auch meine Stiefmutter. Und deswegen könnte ich diesen Begriff meine Mutter nicht mit der Frau, die mich geboren hat, vergleichen. Letzten Endes, genau.
Wie ist es dir am liebsten? Also wie nennen wir die Frau, die dich geboren hat, innerhalb dieses Gesprächs?
Also
sollen wir einfach sagen, die Frau, die dich geboren hat oder die Erzeugerin oder wie wollen wir es machen?
Also man kann durchaus die leibliche Mutter sagen, ne? Also oder ne? Also ich glaube, das würde am meisten Sinn machen, weil ich mir auch Erzeugerin klingt immer so negativ behaftet und ich möchte mich gar nicht mehr so negativ äußern. Also so negativ, also man muss ja auf seine Worte achten, weil Worte werden zu Emotionen und Emotionen negative sind nicht so gut.
Okay, verstehe. Okay, also deine leibliche Mutter ist, du hast aktuell keinen Kontakt mehr, schon sehr lange zu deiner leiblichen Mutter. Möchtest du erzählen, wie deine Kindheit gelaufen ist? Wie bist du groß geworden? Wo hast du gelebt? Und wie war die Beziehung zu deiner leiblichen Mutter?
Also ich komme aus einer Kleinstadt am Rande vom Ruhrgebiet und bin mit einem großen Bruder aufgewachsen und mit liebevollen Großeltern, die direkt um die Ecke gewohnt haben. Meine Oma hatte eine Heißmangel direkt in dem Haus, wo wir gewohnt haben, wo ich einfach jeden Tag unten in der Heißmangel verbracht habe, jeden Nachmittag oder auch viel bei meinen Oma und Opa um die Ecke war. Und ich hatte eigentlich ich hatte eine ganz, ganz schöne Kindheit als Kleinkind. Mir ging es gut. Es war geborgen, liebevoll, einfach schön. Und irgendwann hat sich das aber so ein bisschen geändert. Also ich denke mal, dass Eltern haben ja, oder ich weiß auch, dass Eltern natürlich auch immer Themen haben, die sie selbst betreffen und die Kinder nicht betreffen und dass dadurch Schwingungen entstehen, die Kinder mit aufnehmen. Eben solche Schwingungen sind bei uns auch irgendwann entstanden. Leider mehr, als mir lieb gewesen wäre. Und irgendwann kam es dann auch zu der Trennung meiner Eltern. Da war ich, glaube ich, 9.
Genau. Also das heißt, du mit Schwingung meinst du, dass es zwischen deinem Vater und deiner leiblichen Mutter Schwierigkeiten gab, die ihr Kinder auf jeden Fall auch dann gespürt habt?
Genau, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also Eltern versuchen ja, das gut vor ihren Kindern zu verheimlichen, aber Kinder, Ohren und Augen hören und sehen leider alles. Alles.
Und wie ging es dann weiter? Bist du bei deiner leiblichen Mutter geblieben oder bist du zu deinem Vater gegangen?
Ich bin am Anfang kurze Zeit bei meinem Vater gewesen und jetzt rückblickend, wenn ich es ändern könnte, wenn ich meine Vergangenheit ändern könnte, dann würde ich da bleiben. Dann täte ich gut, dem da geblieben zu sein. Bin ich aber nicht. Ich bin irgendwann zu meiner leiblichen Mutter, weil es gibt da den schönen Satz, das ist so, die Mutter ist Gott in den Augen eines Kindes, ne? Und leider ist das auch bei mir so gewesen. Dementsprechend wollte ich natürlich unbedingt gefallen und unbedingt zu ihr gehören und ihr zeigen, wie toll ich bin und bei ihr sein, weil sie ist ja meine Mutter oder war meine Mutter. Hm. Genau. Bin ich erstmal mit dorthin, war auch am Anfang gar nicht schlecht, bis meine leibliche Mutter leider ein ganz starkes Problem mit Alkohol bekommen hat und mit Partnern, die ihr nicht gut taten. Und ich glaube, damit hat alles so ziemlich doll, also angefangen hat es bestimmt vorher schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, aber damit, das war so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Mhm. Du hast dann bei deiner Mutter gelebt und du hast gerade gesagt, dass es gab ein Problem mit Alkohol, es gab ein Problem ja mit falschen Entscheidungen bezüglich des Partners. Inwieweit hat sich das in Gewalt geäußert? Also inwieweit warst du die direkte Projektionsfläche deiner Mutter?
In allen Dingen, die bei ihr falsch gelaufen sind. Alles, was sie frustriert hat, hat sie auf mich abgewälzt, egal was es war. Ich war schuld, wenn der Typ sich von ihr getrennt hat. Ich war schuld, wenn, wenn die Nachbarn hochgekommen sind, weil ich zu laut mit den Stühlen gerückt habe und wir dann Ärger bekommen haben. Also ich war mit allem schuld.
Wenn sie dir das Gefühl gegeben hat, dass du schuldig warst an den Dingen, wie hat sie dir das gesagt? Ist sie in irgendeiner Art und Weise körperlich geworden? Wie hat sich das sozusagen der Frust und die Wut und all das, was da so mit ihr so zu tun hat, ja, ausschließlich mit ihr selbst zu tun, ist klar, ne? Aber inwieweit hat dich das erreicht?
Am Anfang tatsächlich viel schlimmer als Gewalt, nämlich mit Nichtachtung.
Also das ist ja auch Gewalt. Ja.
Genau, mit Nichtachtung, also keine körperliche Gewalt in dem Sinne, aber mit Nichtachtung, mit ins Zimmer und Schweigen und Strafe durch Ignoranz. Das war das Schlimmste für mich. Das war so schlimm. Das war furchtbar.
Also mit Liebesentzug.
Liebesentzug, genau. Mit Einsperren.
Hattest du, als du, wie alt warst du in dieser Zeit?
10, 11.
Hattest du in dem Alter den Hauch einer Idee, warum das passiert? Also es gibt gar keinen Grund, das oder irgendeine Rechtfertigung, das ist völlig klar. Aber hattest du als Kind, was hast du gedacht, warum passiert das? Warum macht sie das? Weshalb ist sie so wütend auf dich? Hast du da versucht, in deinem zarten Alter eine Erklärung zu finden?
Ja, ich habe halt gedacht, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe, ne? Also dass ich alles falsch gemacht habe, dass ich wieder nicht gereicht habe.
Hast du in dem Alter versucht mit ihr zu sprechen? Also sowas ganz Banales in Anführungszeichen wie, warum schreist du mich an? Ich habe doch gar nichts getan.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich glaube, ich habe das versucht oder ich weiß, dass ich das versucht habe, anders zu lösen für mich, was in meinem Kopf total Sinn gemacht hat, indem ich mich selbst verletzt habe, weil ich ja dachte, boah, das ist ja alles falsch, was ich mache. Also
auch schon in dem Alter hast du das
selbst verletzt? Schon in dem Alter, ja. Schon in dem Alter. Ich kann mich auch daran erinnern, und das ist so paradox an der ganzen Geschichte, ich kann mich daran erinnern, dass sie das auch irgendwann gesehen hat. Und ich meine, das sind ja schon auch einfach nur Hilferufe von einem Kind in dem Alter, wenn es sich irgendwie die Arme aufschlitzt. So, das macht ja kein normales Kind in dem Alter. Oder kein Kind, was glücklich ist, dem es am nichts fehlt. Und das Paradoxe ist, die hat das irgendwann mal mitbekommen, ist dann total panisch geworden. Also es war eine Reaktion und dann war die Reaktion aber wieder weg, total abgestumpft. Es hat also nicht gereicht. Ihre Aufmerksamkeit länger zu bekommen als für diesen Moment.
Glaubst du, es hat wirklich nicht gereicht? Also im Sinne von, wenn du dir, keine Ahnung, noch blaue Flecke verpasst hättest, dann wäre das vielleicht anders gewesen? Oder glaubst du, dass er auch irgendwie zu ihrem System gehört? Dass letztendlich, wenn man sich das mal mit ein bisschen Distanz anschaut, du hast ein Kind und das Kind verletzt sich und du siehst das und dir ist natürlich auch irgendwie klar, dass du das Problem bist. Irgendwas in dir weiß das. Du kannst das aber nicht angucken, weil das würde natürlich bedeuten, dass du dir dass du dir das gesamte Paket an Schuld, weil hier können wir ganz klar von Schuld sprechen, dass du dir das anschauen musst als Mutter. Das ist dein Ergebnis. Du machst das, dass dein kleines Kind sich verletzt. Das ist absolut bei dir zu parken. Du hast das gemacht. Das wiederum würde ja aber bedeuten, dass schon das ganze Konstrukt gar nicht mehr stehen kann. Also das würde ja implizieren, okay, ich muss aufhören zu trinken, ich muss meine Sachen auf den Weg bringen und ich muss mir vor allem angucken, dass ich hier richtig Scheiße baue. Das tun ja die, seien wir ehrlich, das ist ja in sich schon nicht möglich, wenn du so, und ich sag's jetzt mal, so krank bist. Wenn du so, so krank bist, dass du so perfiden Mist baust. Denkst du, es hätte, glaubst du, das war so bei ihr, dass sie sozusagen das, was du Aufmerksamkeit nennst, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, weil das bedeutet hätte, dass sie sich angucken muss, was sie ihrem Kind antut?
Ja, das glaube ich schon. Also, oder ich bin mir recht sicher, dass ihr viele Dinge gar nicht bewusst waren, weil sie das wirklich gar nicht sehen wollte. Sie wollte es überhaupt nicht sehen. Das haben mir spätere Situationen und Reaktionen von ihr bestätigt. Die ist sich da gar nicht klar darüber, was sie eigentlich getan hat. Also bestimmt in gewissen Zügen klar, aber so diesen großen Ausmaß, ich glaube, das ist die sich überhaupt nicht bewusst. Ich glaube auch tatsächlich, dass die wahnsinnig viel von ihrer Kindheit selber mit eingeschleppt hat, was sie nicht bearbeitet hat, was zu der Zeit vor 20 Jahren auch nicht so war, dass da jeder mit einem Therapeuten hätte gearbeitet. Vor 20 Jahren waren solche Sachen ja noch nicht so, so wie jetzt heute, so sichtbar. Ne, vor 20 Jahren war das auch normal, dass man irgendwie mal geschlagen hat oder dass man geschlagen wurde in der Kindheit. Das höre ich immer häufiger, dass die Leute mir in meinem Alter mir erzählen so, oh ja, das ist mir auch passiert. Oh ja, ja, also meine Eltern, die wurden ja auch geschlagen, so als wäre das eine Entschuldigung dafür, dass man sein Kind schlägt, nur wenn man selber geschlagen wurde. Also ich würde meine Kinder auch niemals schlagen, nur weil ich selber geschlagen wurde. Ist ja Quatsch.
An dieser Stelle würde ich gerne einmal kurz den Moment nutzen, um hier klar und deutlich zu sagen, Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Und jeder und jede, der oder die auf die Idee kommt, sein Kind zu hauen, macht sich strafbar, liebe Leute. Ja, nur mal ganz kurz so am Rand platziert. Wie ging es dann weiter? Du warst da ungefähr 10, 11 Jahre alt, hast du gesagt. Wie hat sich das weiterentwickelt von den Dingen, die du jetzt erzählt hast, wie haben sich die Jahre danach weiterentwickelt und wie hast du dich gefühlt? Wie hast du bemerkt, dass das, was da passiert, was macht mit dir?
Gemerkt habe ich das da relativ früh. Ich musste dann auch eine Klasse wiederholen. Ich glaube, das war die 6. auf die 7. Klasse, weil ich einfach viel zu Hause war und auch gar nicht mehr zum Unterricht gegangen bin, weil ja, ich oft auch gar nicht so mental in der Lage war, zum Unterricht zu gehen. Und dadurch, dass meine leibliche Mutter ohnehin nicht zu Hause war, war es auch eigentlich egal, ob ich hingehe oder ob ich zu Hause bleibe.
Wo war sie?
Entweder arbeiten oder bei ihrem Lebensgefährten, Liebhaber, wie auch immer man das nennen möchte.
Warst du in den Nächten auch alleine?
Oft, ja. Ja. Ich habe irgendwann angefangen, an den Wochenenden mit älteren Kids rumzuhängen und das fand sie gar nicht gut. Und dann hat sie auch angefangen, an den Wochenenden freitags die Tür zuzuschließen und sonntags wiederzukommen. Und die Tür war einfach das ganze Wochenende verschlossen.
Also sich.
Ich meine, es hätte brennen können. Ich wäre nicht aus dieser Wohnung rausgekommen. Das ist Kindeswohlgefährdung auf ziemlich vielen Ebenen.
Wenn sie dich diese Wochenenden eingesperrt hat, hattest du die Möglichkeit, dich zu versorgen? Also hattest du Essen und also waren die Grundbedürfnisse, war das möglich, die zu stillen?
Mal mehr, mal weniger.
Also
Es war nicht genug, nein. Und es war auch nicht so, als hätte da jemand, also ich konnte mit 12 natürlich auch schon selber Nudeln kochen, so ist nicht, aber das war es dann halt auch.
Da warst du also dann ungefähr so 12. Wie ging es dann weiter?
Ich weiß, dass ich immer mehr geflüchtet bin. Ich hatte in der Nachbarschaft eine ältere Dame, die selber nur ein Kind hatte, was erwachsen war. Und die war selber Rentnerin und alleine und long story short, das war so eine crazy cat lady. Die hatte wirklich ziemlich viele Katzen. Und bei der war ich tatsächlich irgendwie jeden Tag nach der Schule oder generell an den Wochenenden, habe dort auch übernachtet und die hat mich bereitwillig aufgenommen. Und ich würd mir immer wünschen, dass hier in Hamburg so jemanden für meine Kinder geben würde. Das ist so großartig, so jemanden zu haben. Also es war wirklich eine ganz tolle Frau, großartige Frau. Genau, die hat mich halt sehr aufgenommen und hat auch immer versucht, so ein bisschen zu vermitteln zwischen meiner leiblichen Mutter und mir, die natürlich total happy war, dass ich irgendwo anders sein kann als bei ihr und die mich bereitwillig abgegeben hat. Was auch wieder total komplex ist, weil wenn ich gesagt habe, in diesen ganzen Schuldzuweisungen, wenn ich mich mal gewehrt habe und gesagt habe, aber ich kann doch zu Papa ziehen, ich könnte doch zu Papa gehen oder zu Oma und Opa, dann hat sie immer gesagt, nee, die wollen dich nicht. Die wollen dich nicht. Also es wäre so einfach gewesen.
Wollten sie?
Die hätten mich sofort genommen, na klar, mit Kusshand.
Also auch da geht es wieder um emotionale Gewalt.
Macht. macht. Und keine Ahnung, vielleicht auch das Eingeständnis dann, wenn sie mich wirklich ganz abgegeben hätte, dass sie versagt hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch wegen dem Kindesunterhalt, den sie dann nicht mehr bekommen hätte. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
Wie lange hast du bei deiner Mutter gelebt? Bei deiner leiblichen Mutter?
Von circa 10 bis 15.
Und danach?
Ich war mit 15 recht lange in einer Klinik, weil ich unterernährt war und auch nicht richtig essen konnte. Und wegen natürlich auch vieler anderen Sachen. Und nach dem Klinikaufenthalt bin ich zu meinem Papa und zu meiner Stiefmama gezogen. Genau genommen hat meine Stiefmutter eine ziemlich coole Aktion abgezogen. Die hat nämlich mitbekommen, dass da einfach wieder total das Theater ist und hat dann gesagt, weißt du was, ey, jetzt reicht's, die kommt jetzt zu uns. Und zwar sofort.
Wieso hat in diesen 5 Jahren niemand eingeschritten? Weshalb hat niemand sich eingemischt und dich da rausgeholt? Oder wieso war da niemand?
Also mein Vater hat tatsächlich oft versucht, irgendwie Kontakt herzustellen oder hat auch versucht, an mich ranzukommen. Da war leider kein Rankommen, weil ich lange Zeit wirklich gedacht habe, dass mein Vater ein total schlechter Mensch ist, weil mir meine leibliche Mutter das eingeredet hat. Die hat mir so ein schlechtes Bild vermittelt und es tut mir bis heute wahnsinnig leid. Ich war so gemein zu dem.
Aber das ist überhaupt nicht deine Schuld. Also das wirklich, das ist überhaupt nicht deine Schuld. Überhaupt nicht. Das sind so ekelhafte Täterfäden, die da nichts davon ist deine Schuld. Und alles, was da passiert ist, also ich meine, du hättest doch gar nicht, weißt du, wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Kind von außen zu dir kommt, ja, und sagt, meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater richtig, richtig doof ist und ich kann mir auch vorstellen, dass da so eine Co-Abhängigkeit auch stattgefunden hat zwischen dir und deiner Mutter. Ja. Und dann kommt dieses Kind zu dir und sagt, guck mal, ich war so kacke und ich habe so blöd zu meinem Vater. Da sagt man ja nicht, da kommst du ja nicht auf die Idee und sagen, ja, jetzt stell dich in die Ecke und schäm dich ein bisschen dafür. Sondern man sagt natürlich, na, du kannst nichts dafür. Du kannst also wirklich gar nichts dafür.
Nein, natürlich nicht. Das weiß ich auch heute. Also heute.
Aber es fast, also ich sehe, dass das noch ordentlich was macht, ne?
Total, total. Also ich mache ja jetzt auch schon wirklich, wirklich lange Therapie, deswegen macht gar nicht so viel Spaß, Therapie zu machen, wirklich nicht. Aber hilft auf jeden Fall. Aber da sind natürlich noch Knackpunkte bei mir, wo ich schlucken muss oder wo ich mir denke, so, oh Mann, ey, das hätte einfach anders laufen müssen. Das ist einfach echt unfair. Und
ich würde noch mal gerne kurz einen Schritt zurück zu dem Teil, warum da niemand geholfen hat. Also du sagst, dein Vater hat es nicht gewusst oder es war schwierig sozusagen, dann, weil da kein Rankommen war. Aber was ist mit anderen Menschen? Was ist mit anderen Familienmitgliedern? Was ist mit der Schule, mit den Nachbarn? Warum hat da niemand geholfen?
Ja, also andere Familienmitglieder ist schwierig. Mein Bruder hat sich irgendwann entschieden, mein Bruder ist auch aus erster Ehe von meinem Vater, das heißt, er ist nicht ihr Kind. Er hat sich irgendwann entschieden, uns nicht mehr zu besuchen, weil er auch diese toxische Art nicht abkonnte. Und das kann ich total verstehen. Das heißt, er hat das auch nicht mitbekommen. Meine Lehrer haben es mitbekommen, wissentlich auch im Nachgang. Ich weiß genau, dass sie es mitbekommen haben und dass niemand geglaubt hätte, dass ich da rauskomme. Das heißt, da war ich einfach vielleicht nicht wichtig genug, als dass man hätte hingucken können. Wir hatten in der Schule eine Sozialpädagogin. Auch da bin ich hingegangen. Auch da ist es durchgerutscht. Wir hatten einmal die Woche eine Hilfe vom Jugendamt da. Das ist so eine Betreuerin, die in zerrüttete Familien kommt. Also wenn die da war, war immer tipptopp aufgeräumt, alles war super, keine blauen Flecken zu sehen, keine Flaschen zu sehen, alles tipptopp. Was hätte man da doll sagen können? Da ist es durchgerutscht und die Nachbarn, also ich weiß, dass mein Vater, als der mich abgeholt hat damals und als wir unsere, wir meine Sachen da rausgeholt haben, so meine restlichen Sachen, die ich noch hatte in meinem Jugendzimmer, dass einer der Nachbarn, mein Vater, wohl darauf angesprochen hätte, weil er ein Arbeitskollege von ihm ist und er meinte, oh Gott, das ist deine Tochter, das wusste ich nicht. Wir haben schon voll oft überlegt, die Polizei zu rufen. Leider haben sie es aber nicht gemacht. Weil wenn sie es gemacht hätten, dann wären mir schon eher geholfen worden. Haben sie aber nicht. Sie haben auch weggeguckt. Was ich jetzt gar nicht zum Vorwurf machen möchte an diese Nachbarn, um Gottes Willen, aber ich glaube, ja.
Also, du bist sehr verständnisvoll, finde ich, für viele, von denen du jetzt gesprochen hast. Wenn ich das höre, kriege ich Puls. Wirklich. Also, weil ich denke mir, Moment, also die haben ja sicherlich alle ihre Gründe. Menschen haben grundsätzlich Gründe für alles, aber sind die wichtig? Also ist das ein Grund oder gibt's ist das wirklich irgendwie eine Erklärung, die hier stattfinden darf in Anführungszeichen oder muss nicht alles Menschenmögliche getan werden, um einem Kind zu helfen, das Gewalt erfährt? Also das ist eine Frage, die stelle ich hier einfach mal so. Ich bin da nicht so verständnisvoll, glaube ich.
Ich habe da natürlich auch lange drüber nachgedacht. Warum hat niemand was gemacht? Warum hat niemand was gesagt? Warum hat mich da niemand rausgeholt? Es ist doch offensichtlich, dass etwas nicht richtig sein kann. Es kann gar nicht richtig sein. Und ich glaube oder ich denke, das ist meine Theorie dazu, dass viele Menschen sich schämen. Viele Menschen haben Angst davor, anderen Menschen zu nahe zu treten. Wenn ich jetzt die Polizei rufe, weil das Kind nebenan zu doll schreit, oh Gott, dann habe ich ja die Polizei gerufen, wenn da gar nichts ist. Was ja totaler Blödsinn ist, weil wenn da nichts ist, kann man auch die Polizei dahin schicken. Dann, wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist doch egal. Und ich glaube aber, dass diese Scham oder diese Angst davor, was falsch zu machen, viele Menschen hemmt. Und ich glaube auch, dass viele Menschen einfach ignorant sind. Mhm. Punkt. Ist einfach so.
Es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten. Man muss ja nicht sofort die Polizei rufen. Ne? Also es gibt ja einige Optionen, wie man gucken kann, ob es einem Kind schlecht geht und inwieweit man da einschreitet. So, es gibt viele Fachberatungsstellen. Es gibt viele, viele, die gab es auch damals schon. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man das will. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen sich im wahrsten Sinne nicht einmischen wollen. Und dass da aber Kinder über Bord gehen, das scheinen sie zu vergessen. Ich sage immer wieder, bitte geht lieber das Risiko ein, euch im Zweifel getäuscht zu haben, als am Ende einmal zu wenig geholfen zu haben. Ja. Du hast gesagt,
ich war mal irgendwann im Krankenhaus, keine Ahnung, wie alt ich war, ich glaube 13 oder so, weil ich untersucht werden sollte, weil ich so wahnsinnig doll Bauchschmerzen hatte. Und es hat sich herausgestellt, dass ich einfach 3 Magengeschwüre hatte. Kein 13-jähriges Mädchen hat Magengeschwüre. Das gehört da nicht hin. Die Arzthelferin hat mich damals gefragt, was hast du denn da am Arm gemacht? Und ich habe voll Panik gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich wieder Ärger. Dann kriege ich Ärger zu Hause. Es geht nicht. Ich muss was anderes sagen. Dann habe ich gesagt, dass wir eine Katze haben. Das ist die dümmste Aussage, die man hätte tun können. Also jeder hat sowas doch durchschaut und es war okay. Ich habe eine Katze und es war okay. Ja. Auch da hätte man ja eingreifen können. Auch diese Ärztin hätte oder diese Arzthelferin hätte einfach sagen können, boah, irgendwas stimmt da nicht. Mein Bauchgefühl ist komisch. Lass da mal jemanden vorbeischicken. Ich hatte einfach viel zu große Angst, irgendwas zu sagen.
Es lag auch überhaupt nicht in deiner Verantwortung als Kind. Du bist ein Kind. Also das ist sowieso ein großes Problem hier, dass wir immer die Betroffenen irgendwie in die Verantwortung nehmen. Ist ja Quatsch. Also die Betroffenen müssen erstmal gar nichts. Und Kinder müssen vor allem erstmal gar nichts, außer in irgendeiner Art und Weise geschützt werden, egal wie. So. Mhm. Du hast gesagt, du hattest Magengeschwüre, das ist natürlich, also das sind natürlich auch einfach sehr, sehr, also körperliche Folgen, wo man auch schon erkennt, okay, müssen wir mal genauer hinschauen. Dann hast du gesagt, dass du mit 15 in die Klinik gekommen bist, aufgrund von den ersten Traumareaktionen, den Traumafolgen und dergleichen. Dann bist du zu deinem Vater gezogen. Und wie war dann der Kontakt zu deiner leiblichen Mutter? Wie ging das dann weiter?
Da war eigentlich gar kein Kontakt mehr. Also da war noch Kontakt insofern, dass sie ja dann dran war mit Unterhalt zahlen. Und ich erinnere das, dass ich da auch mit dem Anwalt das alles einleiten musste, weil sie sich geweigert hat zu zahlen. Und das war so ein ganz großer Pain-Kampf, also anstrengend. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ihr irgendwann mal, also ich war wahnsinnig wütend. Ich kam aus der Therapie und es war eine lange Therapie. Ich war stationär in der langen Therapie und als ich da rausgekommen bin, war ich so wütend. Ich hatte so viel Wut und Hass in mir, dass ich ihr den auch ungefiltert entgegengeschleudert habe in einem Brief. Und meine Stiefmutter saß damals neben mir am Tisch und hat gesagt, so wow, wenn ich so einen Brief bekommen würde, würde ich mir was antun nach so einem Brief. Also ich habe der ungefiltert meine Wut und meinen Hass entgegengeschlagen. Ob ich das heute noch so machen würde, weiß ich nicht. Aber damals war das so mein bestes Mittel, was ich irgendwie tun konnte, um diese Emotionen loszuwerden und um auch zu zeigen, boah, ey, du hast so schlimme Sachen gemacht. Guck dir bitte an, was du gemacht hast. Aber darauf kam nie eine Reaktion.
Und das war sozusagen so das letzte Mal aus deiner Initiative heraus, dass du in Kontakt gegangen bist. Ist ja auch nicht wirklich in Kontakt gehen, ne? Sondern ist ja eigentlich eher etwas mal bei ihr parken, was auch zu ihr gehört. Ne? Also so, ich finde das ehrlich gesagt.
Ich habe mich tatsächlich mal nochmal mit ihr getroffen. Da war ich Anfang 20. Also es ist bestimmt so 7 oder 8 Jahre schon her. Da hatte ich einen ganz großartigen Hund, der hieß Baby und der hat mich begleitet, der hat mir ganz viel...
Ich kenne den Hund sogar.
Der hat mir so viel Kraft gegeben, dieser Hund, genau. Und ich bin mit ihr spazieren gegangen, also mit dem Hund und meiner leiblichen Mutter, also nicht nur mit dem Hund, und habe ihr da so ganz viele Fragen gestellt, die mich über die Jahre beschäftigt haben, ne? Weil ich dann irgendwann gesagt habe, so, okay, ich bin jetzt auch erwachsen. Ich kann verstehen, Kinder können echt nerven, kann ich voll verstehen, aber kein Grund dazu, so mit deinem Kind umzugehen. Also erklär mir mal, warum hast du das gemacht? Wie konntest du das machen? Warum? Was habe ich getan? Warum habe ich so viel Hass abbekommen? Du hast Sätze zu mir gesagt, die waren nicht gut. Warum hast du das getan? Und du hast einfach in den Antworten gehört, die hatte keine Ahnung. Die hat halt immer nur gesagt, oh ja, heute würde ich das auch anders machen. Ja, also es tut mir auch alles sehr leid. Aber du hast gemerkt, dass es eigentlich überhaupt nicht angekommen ist. Die ist sich dessen nicht bewusst, die ist sich nicht klar darüber, was Sätze wie du bist nichts, du wirst nichts und niemand liebt dich machen können. Also was diese Sätze in einem Kind, in einem Kinderkopf anrichten und in der Kinderseele anrichten.
Als ich dich kennengelernt habe, erinnere ich mich noch sehr genau daran, dass ich ganz verzaubert war von deinem, das ist jetzt auch schon einige Zeit her, von deiner, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wording ist, aber von deinem Durst nach Anerkennung, von dem Wunsch, dass du ausreichst und dem Gefühl sozusagen nicht auszureichen und immer noch mehr geben zu müssen, weil es reicht nicht. Ich erinnere mich an viele Gespräche, die wir geführt haben hierzu und ich erinnere auch, dass das so ein Struggle war, den, glaube ich, viele Menschen schon auch bemerkt haben, aber gar nicht kapiert. Und ich habe ganz häufig gedacht, wie schade, dass sie noch nicht sehen kann, dass sie ausreicht. Dass es rein gar nichts braucht. Dass es voll okay ist, zu sagen nein. Oder dass es auch nicht, dass an eine Art Freundschaft oder menschliche Bindung oder ähnliches nichts gebunden ist. Also, dass man das einfach umsonst bekommt. Dass man das einfach bekommt, weil man ist, wer man ist. Und man muss rein gar nichts dafür tun. Ich weiß, dass ich häufig dachte, verdammt nochmal, bin ich wütend über diese Menschen, die so sie geimpft haben mit mit diesem Bullshit, dass sie nicht reicht, dass sie irgendwas Bestimmtes tun muss, damit sie gemocht wird. Empfindest du das auch so? Also wenn du jetzt zurückguckst, ist das etwas, wo du sagst, ja, ich kannte da meinen Struggle und ich kannte mein Muster. Und wie ist das heute?
Ja, also jetzt im Nachhinein, ich weiß total, welche Zeit du meinst. Ich weiß total, welche Struggle du meinst. Also es war wahnsinnig schwierig für mich zu akzeptieren, dass ich reiche und dass ich viel freundschaftliche Unterstützung und auch freundschaftliche Liebe bekomme, weil ich eben so toll bin, wie ich bin. Heute kann ich sagen, hey, ich bin großartig und jeder, der das nicht weiß, kann gehen, weil habe ich nicht nötig. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Ich war einfach noch nicht so weit. Ne? Ich musste erst mal verstehen, und verstehen, dass ich neu lernen muss, mich selbst zu lieben. Ne? Und wie geht das eigentlich? Ne? Wie geht das? Ich habe mich lieb und ich bin gut und ich reiche. Wie funktioniert das? Das musste ich alles lernen. Das habe ich halt auf einem langen Weg auch mit dir zum Glück gelernt. Aber das war natürlich echt ein langer Weg. Heute kann ich sagen, ist das schon sehr, sehr viel besser geworden. Noch immer nicht an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist gut, aber es ist sehr viel besser geworden. Ich habe immer noch Situationen, wo ich, wenn ich überfordert bin, weil so viele Einflüsse auf mich prallen, wo ich dann erstmal filtern muss, was stört mich denn gerade genau? Und dann erst sagen kann, stopp, mich stört das. Das dauert sehr viel länger als vielleicht bei anderen. Andere Leute können sehr viel schneller sagen, oh, ey, wenn du mir jetzt sagst, ich muss da direkt abbiegen mit dem Auto, das stört mich, du musst mir das früher sagen. Dann können die das einfach sagen und ich denke da erstmal so, oh Gott, was stört mich denn jetzt? Stören mich die Autos? Stören mich die Fahrradfahrer? Stört mich meine Fahrlehrerin? Die stört mich nicht. Aber was stört mich denn überhaupt? Und dann habe ich halt einfach diesen Struggle, dass ich mega lange brauche, um das zu filtern und sagen zu können, was ich brauche und was mich stört. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist gut, dass ich so eine hohe Toleranzgrenze habe. Ist ja auch eine Stärke. Aber wenn es um die Gefühle geht, ist es eigentlich gar nicht so stark und auch voll doof, wenn man einfach so lange braucht, um zu sagen, was es ist oder wo es hakt.
Es gab von deiner leiblichen Mutter in der Vergangenheit, ist auch alles noch gar nicht so lange her, hier und da nochmal den Versuch des Kontakts. Wie ich finde, so dermaßen grenzverletzend und grenzüberschreitend und übergriffig, wie es nur irgendwie geht. Und auch wieder, und das finde ich fast am schlimmsten, es ging nur um sie mal wieder. Also es hatte einfach so gar nichts mit dir zu tun, sondern nur mit ihr. Das ist meine Wahrnehmung gewesen von außen. Wie hast du das erlebt und was hat sie eigentlich versucht?
Ja, also sie hat mich Anfang Juli kontaktiert, weil ihre Mutter verstorben ist. Von dieser Oma habe ich mich aber vor 10 Jahren schon verabschiedet, weil ich auch zu dieser ganzen Familie den Kontakt abgebrochen habe, weil mir das einfach nicht gut tut. Also diese ganze Familie ist toxisch, tut nicht gut. Und die Oma nicht, aber die Oma hat halt genug Baustellen für sich selber gehabt und ich habe mich deswegen vor 10 Jahren von ihr verabschiedet. Also die soll in Frieden ruhen, die hat genug gehabt in ihrem Leben. Ich glaube, dass das bei meiner leiblichen Mutter ein ganz, ganz krasser Auslöser war, wieder in Kontakt treten zu wollen. Ich glaube, das macht was mit einem, ne, wenn man irgendwie, oder ich könnte mir das nur vorstellen, wenn ich versuche, da hinein zu verletzen, meine Mutter stirbt und ich habe eine Tochter, der ich ganz, ganz schlimm was angetan habe und die will keinen Kontakt mit mir, dass da was passiert in mir. Egal wie verkorkst meine Wahrnehmung ist, ich glaube, da passiert was. Und das hat sie dazu getrieben, dass sie bei mir in Hamburg vor meiner Haustür stand, von der ich nicht weiß, woher sie die Adresse hat. Also ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee gekommen ist. Keine Meldung vorher, einfach so. Jetzt war ich zum Glück eh nicht da, und habe das nur mitbekommen über meine Mitbewohnerin. Trotzdem aber wirklich eine sehr, sehr skurrile Situation für mich. Ich habe versucht, danach in Kontakt zu treten, einfach um auch zu sagen, halt, stopp, hier ist eine Grenze, du bist grenzüberschreitend, das geht nicht, ich möchte das nicht. Aber die Chance habe ich nicht bekommen. Und danach habe ich übrigens auch nie wieder was gehört. Also keine Ahnung, was das wieder für eine Aktion war.
Aber die gab es ja schon mal, ne? Die Aktion vorher, wo sie irgendwie über 1000 Wege versucht hat, in Kontakt zu gehen und du 1000 Mal gesagt hast, ich möchte keinen Kontakt und sie es wieder probiert hat. Dann hat noch irgendeine Nachbarin oder Freundin von ihr sich ja
auch gemeldet. Ja, ich erinnere das. Gut, gut, dass du das besser weißt als ich. Ich erinnere das auch. Dankeschön. Ja, da gab es etliche Aktionen, wo sie versucht hat, in Kontakt zu treten in den letzten Jahren und ich das auch immer wieder abgeblockt habe, weil ich einfach für mich entschieden habe, ich möchte das nicht. Ich möchte diesen Menschen einfach nicht in meinem Leben haben. Das ist auch ein Grund. Also ich, nur mal so, um auch vielleicht Betroffenen Mut zu machen, ne? Das dauert sehr lange, bis man sowas verarbeitet hat und das ist auch, jeder braucht da so seine Zeit. Ich habe mich entschieden, dass ich keinen Kontakt mehr haben möchte, weil mir das nicht gut tut. Ich hasse diesen Menschen nicht mehr, weil ich diesen Hass nicht mit mir rumtragen möchte. Ich möchte nicht dieses Gefühl von Hass in mir tragen. So, das heißt aber nicht, dass ich verziehen habe. Also verzeihen in dem Sinne ist halt sehr, sehr schwer. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, einfach auch noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich das auch irgendwann kann, weil dafür viel zu viel passiert ist. Aber ich hasse sie nicht. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Na, weil diese Negativ-Vibes möchte ich nicht mehr haben.
Was würdest du sagen, ist von dem, was dir zugestoßen ist durch sie, das, was am schwersten wiegt, das, was dich am meisten noch heute noch beschäftigt oder was am, welche Wunde brennt noch, welche ist noch, ja, braucht sehr viel Zeit, sehr viel Zuwendung und was tut heute noch so weh, dass du sagst, das macht was mit mir in meinem Leben auch?
Ja, also was total brennt oder was halt auch immer noch präsent ist, auch wenn ich das gar nicht möchte, ich möchte das wirklich nicht, ich möchte diese Gefühle nicht, ich möchte diesen ganzen Struggle einfach nicht haben. Niemand hat mich gefragt, ob ich das möchte, ich möchte es nicht. Hiermit habe ich es nochmal gesagt, ich möchte es nicht. Ist halt dieser Satz so, du bist nichts und du kannst nichts und du wirst nie reichen. Dieses Nicht-Reichen, ne? Dieses so, das habe ich so oft, wenn ich irgendeinen Sport anfange und mein Kopf hat längst verstanden, wie es geht. Mein Körper aber noch nicht. Und dann bin ich so sauer auf mich selber, weil ich das nicht direkt schaffe. Wo jeder andere, also wenn meine Stiefkinder irgendwas machen und die fallen hin, dann sage ich so, hey, kein Problem, steh auf, versuch's nochmal, ist doch nicht schlimm. Das hatte ich aber nicht. Stattdessen hatte ich, ja, du schaffst es eh nicht. Und das brennt so doll, dass mich das total hindert. Also das hindert mich daran, voranzukommen in gewissen Dingen. Und ich brauche da dann halt einfach länger. Ich brauche länger, um das zu verstehen. Warum ist es gerade so? Warum bin ich so frustriert? Warum habe ich so eine Wut im Bauch? Was ist das eigentlich? Und das ist so das, was ich mir gerade angucke und womit ich immer noch struggle.
Wenn Betroffene zuhören oder Menschen, die Betroffene im weitesten Sinne, also Betroffene, die das auch erlebt haben oder vielleicht sogar noch erleben. Was würdest du gerne sagen wollen?
Oh, ich würde sagen, dass die total, also ihr reicht total aus, ihr seid gut, wie ihr seid. Es ist überhaupt nicht schlimm, eine Schwäche zuzugeben. Lasst euch helfen, guckt, was braucht ihr? Die meisten Menschen denken, sie wissen nicht, was sie brauchen, aber das ist Quatsch. Die meisten Menschen wissen wirklich, was sie brauchen. Was braucht ihr? Es ist liebevoll miteinander umgehen. Familie kann man sich nicht aussuchen oder solche Täter, man kann sich das ja auch nicht aussuchen, aber dann baut euch ein Netzwerk von Freunden auf, die euch auffangen können und die das auch tun, richtige Freunde. Freunde, die auch da sind, wenn man mal abdriftet. Geht zur Therapie. Zwar ist jetzt nicht überall Therapie drin, wo Therapie draufsteht. Das wissen wir. Das ist auch alles dran. Das wissen wir ja nun mal, aber geht zu jemandem, redet mit jemandem und also was mir damals geholfen hat, als ich noch nicht zur Therapie gehen konnte und noch keinen Platz hatte, so doof das klingt, und zwar ist es in der Kirche, gibt es einen Pfarrer, also in jeder Kirche, und die hören zu. Da kann man einfach hingehen, man kann einfach sagen, ich habe ein total großes Problem, können Sie mir helfen? Die können dann zwar nicht keine Wunder vollbringen, aber die hören zu. Und manchmal braucht es ja genau das, dass jemand zuhört und die jemand einfach ein paar positive Worte schenkt. Dann geht es einem schon besser. Genau, ich würde auf jeden Fall sagen wollen, schämt euch auch nicht dafür, dass was passiert ist. Redet darüber. Es ist nicht schlimm.
Was hat dir geholfen? Also was sagst du so, oder was hilft dir immer noch? Was macht es für dich möglich, sich das auch anzuschauen? Was gibt dir Halt? Was sind für dich sozusagen ja Ressourcen?
Also die Therapie habe ich ja schon vor langer Zeit angefangen, einfach weil ich auch nicht mit diesen ganzen körperlichen Symptomen leben möchte. Ich möchte nicht immer Angst haben. Ich möchte keine Flashbacks haben und ich möchte auch keine Panikattacken haben und ich möchte auch ich wollte immer eine normale Beziehung führen können und nicht dieses Nähe-Distanz-Problem haben. Also habe ich mir das sehr früh auch schon angeschaut mit diesen ganzen Therapien. Mir hat es sehr geholfen, dass ich eben so einen stabilen Freundeskreis hatte. Mir hat es sehr in die Karten gespielt, dass ich am Theater bei vielen tollen Stücken mitarbeiten konnte und mitwirken konnte, die solche Themen beinhalten, um einfach zu heilen, um sich das anzugucken, um zu sehen, was passiert eigentlich oder was ist passiert und was hat das für Auswirkungen. Das hat mir viel geholfen und heute ist eine ganz wichtige Sache, die mir hilft oder wo ich dann auch immer denke, das ist richtig, ist, dass ich Verantwortung für zwei wundervolle kleine Wesen habe. Und ich bin ja auch echt der Meinung, dass jeder Mensch, der sich scheiden lässt und der Kinder hat, es sollte eine Therapiepflicht geben, es sollte eine Familientherapiepflicht geben oder so, damit diese Leute, also damit diese Kinder und auch diese Eltern aufgefangen werden, damit frühzeitig gesehen wird, da gibt's Probleme, da muss man arbeiten dran. Also wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Therapie nicht immer Spaß macht. Das ist schon echt anstrengend, sich da anzugucken, was hat man so für Baustellen. Das ist wirklich nicht immer schön, aber das ist so wichtig. Jeder, der mit Kindern zu tun hat oder der Kinder erzieht, sollte eine Therapie gemacht haben, damit er mit seinem eigenen Shit nicht die Kinder belastet.
Was würdest du dir systemisch wünschen oder gesellschaftlich? Was müsste sich vielleicht auch institutionell verändern? Im Bereich der Schule, im Bereich, wenn Kids betreut werden, was braucht es und was ist noch nicht oder was läuft noch nicht so, dass du sagst, so können wir im besten Fall auch präventiv sein, so kann man rechtzeitig einschreiten. Was müsste sich da ändern?
Ich würde mir wünschen, dass schon in den Kitas, in manchen Kitas ist das schon so, aber dass schon im Kleinkindalter, wirklich im Kita-Alter, dass da mehr drüber gesprochen wird. Ich meine, wir alle kennen diese Bücher, du darfst nicht mit Fremden mitgehen oder wenn da jemand sagt, er hat ein kleines Häschen im Kofferraum, dann darfst du nicht damit zum Auto hingehen, weil da ist natürlich gar kein Häschen im Kofferraum. Das wissen wir alle, klar. Solche Bücher haben wir auch alle als Kinder gehabt. Aber niemand sagt einem, wenn deine Eltern dich schlagen, ist das irgendwie falsch. Und ich würde mir wünschen, dass das schon den Kleinkindern vermittelt wird, dass die sagen können, stopp, ich möchte nicht angefasst werden, dass die halt einfach verstehen, dass der Körper von ihnen wirklich ihnen gehört und dass sie nichts machen müssen, was sie nicht wollen. Natürlich jetzt nicht mit, ich will die Schuhe nicht anziehen, wenn Winter ist, das meine ich nicht. Ne? Ich meine schon halt so Gewaltsachen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das in der Kita schon anfängt, dass das in der Grundschule weiter seinen Weg nimmt, dass da regelmäßig drüber gesprochen wird, nicht einmal im Jahr ein Selbstverteidigungskurs. Ich möchte, dass regelmäßig die Kinder wissen, dass wenn sie angefasst werden oder in irgendeiner Form misshandelt werden, dass sie das sagen können und dürfen und dass es wichtig ist, das zu sagen. Ich möchte mehr Sichtbarkeit haben.
Mina, wann warst du in deinem bisherigen Leben? Wann hattest du deine glücklichste Zeit?
Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Ich hatte schon eine ganz, ganz großartige Kindheit, kann ich nicht anders sagen. Ich hatte da eine glückliche Zeit und ich hatte danach auch eine glückliche Zeit. Klar war die glückliche Zeit mit Traumata verbunden, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht glücklich war. Ich hatte trotzdem eine schöne Zeit. Ich hatte eine mega glückliche Zeit am Theater. Ich habe jetzt eine mega, mega glückliche Zeit mit meiner Familie. Also ich.
Aber findest du, dass das stimmig sein kann, dass wenn man über 5 Jahre misshandelt wird und niemand irgendwie da ist sozusagen, man gut abgeschirmt wird, in so eine Co-Abhängigkeit rutscht und eigentlich nicht mal die Grundbedürfnisse gestillt werden und alles nur da darum geht, dass man irgendwie ja sich selbst am Leben erhält. Wieso sagst du trotzdem, das war trotzdem eine glückliche Zeit?
Die 5 Jahre waren keine glückliche Zeit, aber in den 5 Jahren gab es glückliche Momente.
Mhm, okay.
Ja, es gab ganz klar glückliche Momente. Das war, wenn ich bei meiner Katzenoma war und mit der irgendwelche coolen Sachen gemacht habe. Die war großartig. Die
Also Frau, du meinst, es gab temporär immer wieder Momente, die trotzdem gut waren, obwohl es schwer war. Sowas wie jemand hat Kopfschmerzen und ganz doll und jemand erzählt einen Witz und der Witz ist super lustig, man hat aber trotzdem noch Kopfschmerzen, aber man hat trotzdem gelacht, weil der Witz war echt gut. So,
ja. Richtig, und Kinder haben ja nun mal auch, das ist ja das Tolle an Kindern, Kinder haben die Fähigkeit, in allem Schlechten trotzdem was Positives zu finden. Ne? So, mein positiver Halt war da in dem Moment meine Katzenoma, aber unabhängig davon, klar, diese 5 Jahre sind nicht zu entschuldigen, weil die bekomme ich auch nie wieder. Und die Traumata, die dadurch gefolgt sind, die sind anstrengend. Und das wäre auch echt viel entspannter, wenn ich die nicht hätte.
Gibt es noch etwas, was du sagst, was du unbedingt gerne sagen möchtest, was du noch nicht gesagt hast? Oder würdest du sagen, du hast alles platzieren können, was dir wichtig ist?
Ja, ich glaube, ich konnte alles platzieren, was mir wichtig ist. Ich würde halt nochmal darauf hinweisen, dass wenn man irgendwie in seinem Umfeld sieht, dass da irgendwas komisch ist, sei es das Nachbarskind oder was auch immer, wenn irgendwas komisch ist, ruft das Jugendamt anonym oder ruft die Polizei an. Es ist wirklich völlig egal. Wenn da alles in Ordnung ist, dann gehen die auch wieder. Dann hat die Familie nichts zu befürchten. Wenn da aber doch was ist, dann sind die auf dem Radar. Und das ist so wichtig, auf diesen Radar zu kommen. Hm.
Meine liebe Mina, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte mich für unser Gespräch bei dir bedanken, für diesen Impuls. Wir hätten locker noch 2 Stunden weitersprechen können. Ich habe gezielt mich darauf heute so ein bisschen beschränkt, dass wir einen Impuls platzieren hier. Und ich danke dir für deine Geschichte, für deine Offenheit, dass du das mit uns teilst. Und ich weiß, dass das nicht immer ganz leicht ist und ich empfinde das als großes Privileg, dass ich das heute mit dir hier machen durfte. Dieser Podcast hat ein kleines Ritual.
War klar, dass du mir das erst am Schluss sagst.
Die Podcast-Folgen enden immer mit einer Off-Topic-Frage. Das heißt, ich würde dir eine Frage stellen und du darfst darauf antworten. Du kannst auch sagen, ich möchte darauf nicht antworten. Aber du darfst. Ich würde sie dir einfach stellen und du guckst mal, was dabei rumkommt. Einverstanden? Okay. Was ist die großartigste wahre Geschichte, die du jemals gehört hast?
Großartigste wahre Geschichte, die ich jemals gehört habe. Puh. Ich habe so viele gute Geschichten gehört. Ich glaube, es gibt da eine Geschichte, die habe ich gehört und die handelt auch von einer jungen Frau, die wahnsinnig viel kämpfen musste und die ist so stark und die hat es trotzdem irgendwie geschafft, durch diesen ganzen Kampf zu gehen und ich finde, das ist eine großartige Geschichte.
Mhm. Von so einer Frau habe ich auch schon mal gehört. Schöne Antwort. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele großartige Menschen da draußen gibt, die harte Kämpfe kämpfen müssen und die nicht im Familienlotto gewonnen haben und die es schwieriger haben als andere. Und deshalb, liebe Leute, verdammt nochmal, ich kann es nicht deutlicher sagen, wir müssen für Kinder mitsehen, mithören. Das funktioniert gar nicht anders. Darauf sind die Kleinsten unter uns angewiesen. Also bitte, Augen auf, Ohren auf, Herz auf und im Zweifel bitte, bitte einmischen. Das muss gar nicht immer der Weg über die Polizei sein. Das muss nicht immer sofort der Weg übers Jugendamt sein. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten es da so gibt, das kann man sich auch alles, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich möchte an dieser Stelle einmal auf die Fachberatungsstelle Dolle Dirns hinweisen. Eine Fachberatungsstelle für junge Mädchen und Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die zum Beispiel können einem auch sagen, man kann sich da hinwenden und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich habe mal eine Frage, wenn ich das Gefühl habe, dass da ein junges Mädchen Gewalt erfährt, was tue ich jetzt, wie kann ich helfen? Es gibt, das ist sehr niedrigschwellig, das heißt, versucht das auf diese Weise. Wenn ihr denkt, Polizei, das ist irgendwie zu groß oder Jugendamt direkt, das bin mir irgendwie unsicher. Ihr könnt solche Sachen auch besprechen mit Freunden und Freundinnen. Ja, holt euch Rat irgendwie von Leuten, denen ihr vertraut, besprecht das untereinander und überlegt, was macht jetzt hier Sinn. Manchmal sind es kleine Schraubstellen, kleine Impulse, die von außen kommen und dann ist es irgendwie auf einmal ganz klar, was zu tun ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Also, einmal zusammengefasst, Fachberatungsstellen anfragen. Es gibt noch mehr Beratungsstellen, die genau für sowas da sind, also noch expliziter für genau diese Fragen. Oder guckt in eurem Umfeld, in eurem Freundeskreis, sprecht mit Menschen, denen ihr vertraut und tauscht euch aus und überlegt, was könnten wir tun. Das einmal abschließend zu dieser Folge. Liebe Mina, nochmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst. An alle, die zugehört haben, lasst gerne ein Zeichen da, bitte immer respektvoll und ja, das ist wichtig. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen, auch gerne jederzeit. In diesem Sinne wünsche ich allen ja eine gute Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, bye bye.